Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
Heute haben wir einen Gast, der die HR-Welt mit Datenhaltung und einer großen Portion Klarheit aufmischt. Er hat an der LMU München promoviert, ist Co-Founder von Function HR, Blogger und Speaker für echte HR-Datenliebe. Außerdem Co-Host des HR Data Dudes Podcast und aktuell als AI Solution Expert bei einem Großkonzern unterwegs. Er verbindet wie kein zweiter wissenschaftliche Tiefe mit Praxis und Humor und zeigt, warum Daten in HR nicht nur Zahlen sind, sondern der Schlüssel zu besseren Entscheidungen. Und weil wir heute über Generationen, Lebensphasen und die Zukunft von HR sprechen, freuen wir uns umso mehr auf ihn. Herzlich willkommen, Daniel Data Dan Mühlbauer.
Daniel, warum reden eigentlich so viele über die Gen Z und so wenig mit ihr?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob wenige Leute mit der Gen Z reden. Ich habe eher ein Problem damit, dass man immer mit der Gen Z redet. Also als wäre das so ein Monolith, ja? Als wäre das so ein einzelner Block von Menschen. Wir reden über 2 Milliarden Menschen ungefähr. Ne? Wenn man jetzt der Generationeneinteilung folgt, die von dieser Strömung da immer wieder gepusht wird. Ich halte ja schon von dieser Einteilung nichts im Sinne der, also weil es einfach empiriefrei ist, da hat einfach irgendwer ein Dartpfeil auf eine Jahresleiste geworfen und gesagt, so machen wir jetzt hier 90er oder sowas. Und das finde ich ja schon problematisch. Und dann muss man sich einfach, das ist doch einfach gesunder Menschenverstand, dass man, wenn man es mit einer Gruppe von 2 Milliarden Menschen zu tun hat, die auch noch über den kompletten Globus und alle Kontexte auf diesem Globus verteilt sind, das kann ja gar nicht monolithisch sein. Das ist ja völlig unmöglich. Ja, das ist ja, das ist mein Hauptproblem mit dieser ganzen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll.
Aber komm, die wollen doch alle so viel und weißt du, und die sind so frech und wollen nicht arbeiten und haben ja, wirklich eine Meinung. Es sind total anstrengend. Also Gen Z ist einfach wirklich der Teufel gekleidet in junge Menschen.
Also ich kann ja ein bisschen was aufzählen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und bin so durch so eine überhaupt nicht repräsentative Sammlung an Einzelsurveys durchgegangen von verschiedenen Anbietern. Also es sind meistens irgendwie so Anbieter wie Glassdoor oder irgendwie, ja, ganz unterschiedlich, Zenjobs oder irgendwie, die dann so Surveys halt im Internet machen, so mit der vermeintlichen Gen Z und dann fragen so, ja, was ist eigentlich wichtig bei der Arbeitgeberwahl? Ja, das ist jetzt hier der Kontext, Arbeitgeberwahl, ja, Arbeitgeberauswahl. Und dann kommt irgendwie ein sogenannter Handshake-Survey, keine Ahnung, was das für eine Quelle ist, aber ich habe das auch verlinkt in einem Blogartikel von mir, kommt zu dem Ergebnis, das Wichtigste ist Gehalt. Und dann kommt Glassdoor in der ersten ihrer Umfragen, kommt auch zum Ergebnis, das Wichtigste ist Arbeitsumfeld. Gehalt ist erst drittplatziert. CloudBees kommt zum Ergebnis Gehalt, ist das Wichtigste. Dann aber Benefits, während bei Handshake Karriere zweitplatziert ist und Benefits drittplatziert. Dann Great Place to Work, da kommt Diversity and Inclusion auf Platz 1, Gehalt erst auf Platz 2 und dann psychologische Gesundheit auf Platz 3, Benefits überhaupt nicht. Dann eine zweite Befragung von Glassdoor, da ist Unternehmenskultur das Wichtigste und soziale Wirkung. Da hat Gehalt wieder gar nichts verloren. Und dann, also ich könnte jetzt so weitermachen, ich habe jetzt 20 Stück aufgezählt. Das ist ja völlig wild. Also allein, das ist ja die erste Evidenz, dass das nicht monolithisch sein kann. Jetzt kann man sagen, ja okay, das sind keine repräsentativen Samples und deswegen sind das vielleicht zufällige Sachen. Ja, kann auch sein. Aber der entscheidende Punkt ist, die Menschen, die sich bei Unternehmen bewerben, sind auch nie ein repräsentatives Sample. Die sind immer ein selektives Sample. Das sind immer die Menschen, die euch gefunden haben. Die Menschen, die gerade einen Job suchen. Die Menschen, die einen Job suchen und euch gefunden haben. Also auch noch eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Ja. Das heißt, die sind nie repräsentativ. Die sind immer, das sind die Menschen, die in dem Ort arbeiten wollen, wo der Arbeitsplatz steht, wenn sie denn nicht hybrid arbeiten oder remote arbeiten können. Ja. Das heißt, es ist nie random. Es ist immer selektiv. Und genau das ist das Problem. Und darauf, auf genau diesem Problem und auf genau dieser Art von Datenarbeit beruht auch diese ganze Verkaufsindustrie dahinter. Ja, weil egal, was du fragst, wenn du nicht repräsentativ samplst, kommt sowieso fast unter Garantie immer was Neues raus. Und dann kannst du jedes Jahr 15 Social-Media-Posts machen, wo drin steht, die Gen Z will Gehalt. Und nächstes Jahr sagst du, die Gen Z will Benefits. Und jedes Mal rennst du wieder damit, hier kannst du das White Paper runterladen und dann machen die Leute das, dann hast du die E-Mail, dann schreibst du die an und sagst, wir müssen unbedingt Projekte machen, weil wenn ihr jetzt nicht auf Gehalt achtet, wie sollen die denn dann überhaupt euch attraktiv finden und so weiter. Das ist der gesamte Zyklus. Doom and Gloom Sales. Die machen euch Angst und dann verkaufen sie euch was. Und das ist etwas, wo ich sage, da habe ich eine harte Allergie dagegen. Das mag ich überhaupt nicht.
Mir geht das so auf den Keks, Daniel. Weißt du, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich bin Vollblut-Recruiter. Ja, Talent Acquisition, das ist so, da brenne ich für. Und ja, für mich, die sind diese ganzen Themen, Gen Z oder was auch immer, es ist immer irgendwie, als würde ich mich hinter irgendwas verstecken wollen, um die Kernarbeit im Recruiting und Talent Acquisition nicht machen zu wollen. Du kannst alle Gruppen der Welt ansprechen. Wenn dein Recruiting-Prozess einfach absoluter Käse ist, dann verlierst du sie alle. Und wenn dein Unternehmen einfach, scheiße ist und du einfach wirklich die Leute unmöglich behandelst, dann hat das mit den Generationen gar nichts zu tun. Dann räum doch mal ein bisschen vor deinem eigenen Haus auf und dann sieh zu, wie sich die Bewerbungen plötzlich verändern. Und dann heißt es nicht, die sind irgendwie verwöhnt oder anders geworden. Und mich stört das, weil mein Erleben, wann immer ich mit jungen Menschen zusammenarbeite, die dieser Generation zugeschrieben sind, ich erlebe die als extrem motiviert, extrem wissbegierig, die haben Bock, die wollen was machen. Und jetzt pass auf, ich sehe mich in dem Alter. Also, weil ich war auch nicht anders. Und es gab immer mal links und rechts Leute, die vielleicht irgendwie so ein bisschen anders agiert haben. Da war jemand Min-Max-Prinzip, der andere hatte einfach Bock, was abzureißen, egal wo, nicht mal bei der Arbeit. Und so kann es doch nur widerspiegelnd in allen Generationen sein. Das ist ja nichts, was irgendwie mit deinem Alter zu tun hat, also mit deinem Geburtsjahr zu tun hat, sondern eher was mit deinem Alter. Also so.
Ja, genau. Und ja, genau. Das hat was mit Alter und Lebensphase. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man das unterscheidet, weil ich kann im selben Alter sein, aber eine unterschiedliche Lebensphase haben. Vielleicht bin ich früh Mama und Papa geworden. Ja, vielleicht auch nicht geplant. Vielleicht bin ich früh in der Situation, dass ich jemanden pflegen muss. Ja, in meiner Familie. Und dann kann ich trotzdem Mitte 20 sein und habe trotzdem völlig anderes Leben als die anderen Mitte 20-Jährigen. Ja, ich kann ein besonders schlimmes Schicksal erfahren haben. Ich kann krank sein. Ich kann ich kann auch positive Sachen in dem Sinn. Ich kann ein Unternehmen gegründet haben oder ich kann mich aufmachen, habe vielleicht gerade eine ganz tolle Beziehung seit Jahren und bin da in einer sehr stabilen Beziehung und andere nicht. Ja, andere sind noch nicht in einer stabilen Beziehung oder wollen das auch gar nicht sein. Ja, und allein das sorgt schon dafür, dass ich, wenn wir wahrscheinlich so Mitte 20-Jährige dann nehmen würden oder Anfang 20-Jährige oder so. Manche haben eine Ausbildung gemacht und setzen ein Studium drauf, manche nicht, manche haben nur studiert und keine Berufsausbildung davor. Manche, ja, wenige wahrscheinlich, aber manche leben vom Trustfonds, ja, und andere wiederum leben in extremer Armut, ja, immer relativ zum Durchschnitt des Landes hier, wenn wir mal über dieses Land reden. Das heißt, diese ganzen Gleichaltrigen, deswegen sage ich, Alter ist eine Sache, Lebensphase ist die eigentlich für mich wichtigere Geschichte. Und dann kannst du jemanden, der Mitte, ich mache jetzt mal einen Stereotyp so ein bisschen auf extra, ja, damit es irgendwie pauschal besser begreiflich wird. Jemand, der Ende 40, Anfang 50 in die Situation kommt, jemanden aus der Familie pflegen zu müssen und auch zu wollen, der hat wahrscheinlich lebensphasentechnisch ähnliche Probleme wie jemand, der Mitte 20 ist und in dieselbe Situation kommt. Dabei haben die völlig unterschiedliches Alter und gehören erst recht einer vermeintlichen Generation an, die völlig unterschiedlich ist. Aber wahrscheinlich ist die Herausforderung im Leben ähnlich. Nicht komplett gleich, weil die eine Person hat vielleicht schon Haus und Hof und Co. Ja, und die andere Person ist vielleicht noch viel flexibler. Ja, aber zumindest die Lebensphase ähnelt sich plötzlich. Ja. Und dann kommt jemand dazu, der hat gar keine Situation, dass jemand in dem Sinne pflegen muss in der Familie, aber ist gerade jung Eltern geworden. Ja? Und plötzlich ist auch so eine Inflexibilität gegeben, die von dem kleinen Menschen ausgeht, so ein bisschen, völlig zu Recht. Ja? Und plötzlich sehen sich alle in einer ähnlichen Lebensphase. Mit unterschiedlichen Emotionen, weil das eine ist ein sehr freudiges Ereignis in den meisten Fällen, zumindest wenn man Kinder haben möchte gerne. Und das andere ist vielleicht nicht so ein freudiges Ereignis, weil jemand zum Pflegefall geworden ist. Ja? Und das heißt, die emotionale Aufladung der Lebensphase ist eine völlig andere schon wieder, obwohl die Lebensphase mit Blick auf die Inflexibilität fast identisch ist oder ähnlich ist, fremdbestimmt sich anfühlt und so weiter und so fort. Ja? Und das muss man als Arbeitgeber verstehen. Man muss die Lebensphase der Menschen verstehen, in denen die verschiedenen Menschen sind. Das heißt, man müsste eigentlich, wenn man schon pauschalisieren will, müsste man nach Lebensphasen pauschalisieren oder dergleichen. Ja? Und nach Situation, nach Präferenz, nach will ich gerne im Büro arbeiten oder nicht, ja? Könnte so eine Präferenz sein, die aus der Lebensphase entsteht. Und da wird man plötzlich sehen, dass man, egal in welchem Alter, wird man die einen und die anderen finden. Und da könnte man sich doch eigentlich eher nach dieser Präferenz richten und sagen, lass uns doch die Menschen, die diese Präferenz haben, anders behandeln als die Menschen, die diese Präferenz haben und dafür stabile Personalpolitik aufsetzen. Ja?
Ja.
Und eben nicht dieses Geheule, was dann immer kommt, ja, wir müssen ja alle gleich behandeln. Nein, müssen wir gar nicht. Es ist überhaupt nicht notwendig. Ich behandle auch nicht alle Menschen gleich. Ich versuche sie fair zu behandeln, aber trotzdem entlang dessen, was sie brauchen von mir. Ja. Und dass diese Gleichmacherei ist ja die implizite Folge dieser Gleichmacherei im Denken.
Ja.
Weil die Gen Z so ist, wie sie angeblich ist, kann man die auch alle gleich behandeln. Und dann steht man da plötzlich und sagt, jetzt haben wir doch diese teure Beratung gekauft und jetzt haben wir doch das alles gemacht und wieso haben wir immer noch eine Erstjahresfluktuation unter den jungen Menschen von X? Kann doch gar nicht sein. Wenn die Theorie stimmt, dann müsste das doch weggehen. Nee, natürlich nicht, weil die Theorie nicht stimmt. Was Quatsch ist.
Ja. Ja, das ist, du sagst so viel kluge Dinge und das ist irgendwie so erdrückend logisch und ich frage mich halt immer wieder, warum es so leicht ist, mit so reißerischen Themen dann eine Gruppe an Menschen mit so einem Stigma aufzudrücken, ja,
ja.
Wie diese Umfrage, die vor ein paar Monaten durch die Social Media LinkedIn Bubble flog, da will jemand und sagt, ich will 4.000 Euro dann verdienen netto. Und
ja.
Die Frage war aber, was willst du denn perspektivisch mal netto verdienen und nicht, was willst du zum Einstieg verdienen? Und daraus wird gedreht, die haben völlig sinnlose Forderungen und wollen 4.000 Euro ganz am Anfang netto verdienen, die haben überhaupt gar keine Ahnung. Wo ich mir denke, Leute, erstens, wenn man mich fragt, was ich gerne verdienen wollen würde, würde ich auch, was weiß ich für eine Zahl sagen, aber ganz sicher nicht 1.500 Euro, sondern egal in welchem Alter, auch da und das verstehe ich irgendwie nicht, wie man das dann so rumdreht. Warum? Weil du kannst dann natürlich ganz viele Sachen verkaufen. Du kannst tolle Dinge, Benefits verkaufen, Schulungen kannst du verkaufen, wie man mit der Gen Z umgeht. Und das macht halt einfach jede Menge Cash. Und jeder spürt da irgendwie ein vermeintliches Problem.
Ja.
Aber weil die Lösung, die du beschrieben hast, Daniel, die ist halt ein bisschen komplizierter. Da musst du ein bisschen mehr Gedanken reinstecken und auch eine gewisse Offenheit zu den Menschen und deinen Mitarbeitenden haben, dass nicht jeder eben gleich ist und dass du nicht jeden gleich behandeln musst, aber jedem die gleichen Möglichkeiten geben musst und diese Möglichkeiten auch schaffen, egal woher du kommst und wo du gerade drin steckst. Und das ist tatsächlich aufwendig. Und das ist aber auch gerade, jetzt pauschalisiere ich auch, aber entschuldigt, aber ich bin emotional, gerade für die ältere Generation so ein bisschen loszulassen von früher musste ich das auch. Die Welt ändert sich. Ich bewundere auch diese jungen Leute, wie manchmal mit Klarheit sie da reingehen und sagen,
klar,
wisst ihr was? Wenn ihr hier nur vor Ort seid, dann komme ich nicht. Ich will mindestens 4 Tage remote arbeiten, wann ich es will. Und ich will auch einen Kein-Bock-Tag haben. Und also was, ich finde, das ist es hart gefordert und ist es ein bisschen too much, auf jeden Fall. Aber ist es klar, mutig und auch wirklich selbstbewusst, das sind doch Eigenschaften, die kannst du doch ummünzen und nutzen und dich nicht nur darüber beschweren. Und was du dich dabei fragen solltest, ist, wie viele von denen machen das denn wirklich? Das macht vielleicht eine Person von 1.000, keine Ahnung. Und da kannst du doch nicht von einer auf 1.000, kannst du sagen, so, die sind alle so. Und das ist das, was mich dabei immer wieder stört. Der fehlende Wille, sich intensiv damit auseinanderzusetzen und gute Personalarbeit zu leisten.
Mich stresst das auch.
Also ich nenne das Signaling. Ich nenne das einfach Signaling. Und für mich, wenn weil du so am Anfang gefragt hast, warum ist das so, ich habe dazu jetzt keine ganz fundierte Theorie. Aber ich sage einfach mal, was ich glaube, was ich denke, meine Hypothesen dazu. Das ist für mich Signaling, also signalbasierte Personalarbeit. Ich will signalisieren, dass ich was tue. Ich will signalisieren, dass ich mit der Zeit gehe. Ich will signalisieren, dass ich innovativ und trendorientiert bin. Und wieso ist das so? Naja, die meisten Personalabteilungen in Deutschland, die kriegen ein Budget. So. Und dann müssen die jedes Jahr dieses Budget verkloppen. Für irgendwas. So. Und dann müssen die sagen, okay, wir haben hier und so für Operations das, ja, damit das hier alles am Laufen bleibt. Und dann haben wir so ein bisschen was für Innovation und was wir dann beim internen, keine Ahnung, internen oder externen HR Award einreichen können. Ja, da haben wir auch noch ein bisschen Geld. So. Und da, so funktioniert das, ohne Scheiß. Das ist meine feste Überzeugung. Ich kann das mit Daten nicht nachweisen, aber meine feste Überzeugung aus dem, was ich anekdotisch höre, ist dann, da fordert dann irgendwie das Upper Management so, ja, wir müssen auch mal wieder ein bisschen Innovation machen. Oder wir müssen mit der Zeit gehen. Was sind denn die Megatrends? Haben wir denn in unserer Strategie das alles auf dem Schirm und so weiter? Und dann muss man nachweisliche Projekte und Programme am Ende eines Jahres haben, Checkboxen, ja, wo man sagen kann, ja, guck mal hier, das Thema Gen Z, das haben wir angegangen und so weiter. Und ich habe schon von Firmen, bei denen ich zum Glück selber nie gearbeitet habe, aber ich habe schon Firmen mitbekommen, wo dann PersonalleiterInnen, ich habe es auch schon erlebt, dass sie mich das gefragt haben, so, wir haben x-tausend Euro, was müssen wir deiner Meinung nach unbedingt machen dieses Jahr? Daher kommt das. Weil dann ist, wenn die nicht mich fragen, ja genau, wenn die mich nicht fragen, und ich würde jetzt mal sagen, ich versuche mich dann eben, weil ich nicht drauf angewiesen bin, versuche ich dann nicht unbedingt Sales zu machen in irgendeiner Weise, ja, in so einem Moment, weil ich könnte ja auch einfach sagen, ja, überweis mir das und dann seid ihr innovativ. So kann ich auch sagen. Aber der Punkt ist, wenn die an jemand anderen geraten, der den Auftrag hat, Beratungsprodukte zu verkaufen, dann sagt er denen so, ja, also, ganz ehrlich, wenn ihr nicht eure Leute endlich alle mal in vier Farben einteilt, dann seid ihr voll, geht ihr überhaupt nicht mit der Zeit so. Das machen doch alle. Oder dann sagen die eben so einen Quatsch wie mit, also hast du mal gehört, die Gen Z, ey, wenn ihr da nicht endlich eure Personalpolitik drauf abstimmt, dann seid ihr komplett lost. Und dann werden immer so allgemeine Sätze wie, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Oder irgend so ein, so, weißt du, das kannst du eigentlich als Wandtattoo irgendwo hinklatschen. Das hat gar keinen Wert, so. Das hat überhaupt keinen Inhalt. Das ist einfach nur der Wunsch in Richtung Geschäftsführung, in der HR ja oft selber nicht mit drin sitzt, zu signalisieren, guck mal hier, wir sind auch cool. Wir könnten diesen Mechanismus, glaube ich, identifiziert zu haben entlang aller Themen. Wir können das komplett, wir könnten eine eigene Folge dazu machen. Ich gebe nur ein Beispiel. Data-based HR. So, machen alle ein Dashboard und hören dann auf. Einfach nur, damit sie das Dashboard beim Management hinzeigen können und sagen können, guck mal, wir haben jetzt auch Zahlen. Und dann, was ist das nächste Thema? Ja, dann, keine Ahnung, ist ein anderes Thema relevant. Ja, und dann ist Diversity, ja. Und anstatt sich wirklich mit Gleichberechtigung von Menschen zu befassen, das ist immer das Erste, was ich mache, wenn mir einer Diversity sagt, sag ich, ja, habt ihr denn mal geschaut, ob der Menschen unterschiedlich bezahlt? Nee, wir wissen, dass wir das nicht tun. So, what? Was ist denn hier los? Ja, nee, aber wir haben ganz viele Diversity-Schulungen.
Okay.
Und dann, ja, und die Stunden, die wir auf Diversity-Schulung verbracht haben, die reporten wir auch in den Vorstand. Dann ist das nächste Jahr halt das Jahr für Diversity und dann wird hochgehalten, guck mal, wir sind jetzt auch divers. So. Und dann im nächsten Jahr ist wieder was anderes. Und also wenn das jetzt mal Jahreszyklen sind, manchmal sind Strategien ja auch 3-Jahreszyklen oder 5-Jahreszyklen, dann läuft es eben entlang solcher Zyklen. Aber das ist für mich dieses Signaling, dieses sich aber eigentlich wegducken und hoffen, wir müssen da jetzt mal was machen. Ne? Und mein Herzensthema ist da nicht anders. Also KI und Daten ist genau dasselbe. Wir müssen jetzt mal was mit KI machen. Ja, was denn? Ja, nee, Projekte, damit wir zeigen können, dass wir was mit KI machen.
Projekte.
Ach so, ich dachte, ihr wollt Arbeit geiler machen mit KI. Okay, mein Fehler.
Nein,
was soll das denn? Ist wirklich völliger Quatsch. Wirklich völliger Quatsch. Und diese Neiddebatte rund ums Geld, um das noch abschließend zu sagen, das du aufgebracht hast vorhin mit diesem Post. Ich habe mir mal den Spaß erlaubt, die Leute, die sich da empörend drüber geäußert haben in eigenen LinkedIn-Posts. Da bin ich mal kein random Sample. Ja, ich bin einfach mal von 10, 20 Leuten die Post-Historie durchgegangen, so vom letzten 3-4 Monaten vor diesem Post. Und weißt du, wie oft da Posts dabei waren, die darüber gesprochen haben, wie viel Geld sie verdienen oder dass es völlig normal ist, Gehalt gut zu finden und dass es völlig wichtig ist, hohes Gehalt zu fordern und so weiter. Weil das ist wie Prof. G sagt das, glaube ich, immer, den ich ja, man kann ja finden, wie man will. Für manche Sachen finde ich den ganz gut. Der sagt immer, Leute, die sagen, follow your passion, sind die Leute, die irgendwo mit Stahl reich geworden sind und jetzt kein Problem mehr haben, ihrer Passion zu folgen. Und hier ist das genauso. Leute, die dir sagen, du sollst nicht so viel fordern monatlich, ja, die haben selber irgendwie monatlich brutto 12 Mille, ja, und liegen dann da mit ihrem Bierchen und sagen dann so in Smartphone so rein, so, ja, was fällt dir ein, 4.000 zu fordern? Und ich kann dir sagen, warum. Ihre 12 werden nämlich kleiner, wenn die an die jungen Leute mehr abgeben müssen. Das ist das ökonomische Ding dahinter. Ja, das kannst du jetzt auf alles beziehen. Und ich weiß, dass ich da sehr emotional bin, aber mich nervt das wirklich hart an, dass über eine riesige Gruppe von Menschen einfach so ein Kamm geschoren wird. Ja, und ich halte es damit Sido, ich weiß nicht mehr, ob ich die Line komplett hinkriege, aus seinem Lied Schlechtes Vorbild, ja. Ihr habt, da sagt er, glaube ich, am Ende, ihr habt auch Leichen im Keller, also sei leise, du Penner. Und genau so ist das. Wenn du zurückgehst in die Leben, als die jung waren, die Menschen, die sich die Nase rümpfen über die Gen Z, dann möchte ich mal sehen, was in der Kneipe abging am Wochenende. Dann möchte ich mal sehen, was am Fußballplatz abging, auf dem Platz und daneben. Ja. Und was die alle gefordert haben und wie die alle drauf waren und was die so gemacht haben. Nein, die waren alle auch jung und wild und ne, wie das dann alles immer genannt wurde. Und nur heute sind sie halt irgendwie gesettelt und gefangen in ihrem Job und eigentlich sind sie unzufrieden möglicherweise auch darin. Ich habe jetzt, ist jetzt eine Vermutung von mir natürlich nur, aber und dann sind die halt sauer, dass andere, wie andere diese Freiheit haben können, die sie sich selber gewünscht hätten, als sie jung waren, ja. Aber sie sind halt irgendwo Knechten gegangen in irgendeiner Großberatung als Junior, ja, während der Partner da irgendwie die 5 Mille pro Tag eingestrichen hat für eine Präsentation, die jemand für 300 Euro gebaut hat.
Richtig. Ja,
also, und es nervt.
Das fühle ich sehr. Ich glaube, aber auch das ist, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad menschlich, zwei Dinge. Erstens zu vergessen, dass man früher irgendwie vielleicht auch seine Fehler hatte oder so seine Vorgehen hatte, die dann dem sehr nahe kommen, und zweitens so mit Neid nach links und rechts zu gucken und zu sagen, ich hätte das gern wieder. Es hat zwar System, trotzdem gehört das zum Menschsein dazu. Was mich stört, ist diese mangelnde Reflektierung davon. Also mal Reflexion, ja. Also man sagt, okay, das sind junge Leute, und für mich auch, ich war im ersten Moment so, okay, krass, wenn es wirklich so abgelaufen ist, schon eine freche Nummer. Und der zweite Gedanke war, es erfordert auch viel Mut in dem Alter, sich vor alte, weise Männer hinzustellen und das zu fordern. Und da dachte ich, ja, Respekt, das hätte ich mich so auf die Art nicht getraut, auch wenn ich vielleicht das so gedacht hätte.
Und es ist ein Markt. Also wenn es doch einer zahlt am Ende. Richtig. Also weißt du, das ist halt auch das, dass voll viele von denen, die sich darüber echauffiert haben, halt total neoliberale, marktorientierte Menschen sind anhand ihrer Social-Media-Posts, die sie sonst so ablassen. Und dann sage ich immer, du kannst doch nicht das Marktprinzip immer nur dann wollen, wenn es dir gefällt. Richtig. Entweder du bist Freund vom Marktprinzip und dann ist es ein freier Markt, und wenn da jemand glaubhaft versichern kann, dass er oder sie diese Kohle wert ist, ja, ja, okay, let's go. Und ich kann nur jedem empfehlen, möglichst hoch einzusteigen, weil dein Basislohn vom ersten Job ist die Diskussionsgrundlage für deinen zweiten, dritten, fünften, achten Job. Und je höher du am Anfang einsteigst, das holst du nicht mehr auf. Das sieht man auch mit der Diskussion immer, wenn es heißt, oh, Jobhopping, ne, wird ja auch auf der jungen Generation angehängt, ja, dass sie halt so viele Jobs wechseln und so weiter. Und das Schlimme, was du sagst, diese mangelnde Reflexion ist ja, dann wird immer gesagt, weil die so sind. Und nicht, weil man als junger Mensch noch flexibler ist, weil man noch nicht irgendwie Sidebets laufen hat, wie ein Haus, Familie und Co. Ja? Ja. Deswegen kann man ja auch wechseln. Deswegen probiert man sich auch aus. Vielleicht weiß man auch noch nicht so richtig, was man mit seiner Karriere gerne machen möchte. Ja. So, also gestern ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen in einem, wie ich fand, richtig coolen Reel, wo jemand, es scheint Kabarettist oder Comedian aus den USA zu sein und so, und sagt, und er sagte auch so, ja, let's be clear, no child ever woke up and said, I want to be a senior product manager. Und es ist halt so wahr, ja. Nein, die wollen alle irgendwie Feuerwehrfrau werden oder irgendwie so, ja. Und am Ende presst man sich dann so in so eine Karriere rein. Aber als junger Mensch probiert man sich aus. Und das ist so ein Punkt, da wird gar nicht reflektiert, sondern es wird gleich auf die Persönlichkeit dahinter geschlossen. Die Jobhoppen und die sind so. Und ja, deswegen Jobhoppen die. Und das ist für mich eine Sache, wo ich immer sage, ja bitte, mach das auf jeden Fall. Denn empirisch wissen wir, deine Gehaltssteigerung, die du im selben Job über Jahre bekommst, liegt irgendwie im Durchschnitt bei 4-5%. Ja, wenn du Glück hast, jährlich. Ja, wenn du nicht Glück hast, nicht jährlich. Ja, aber wenn du Job hoppst, dann kannst du tatsächlich mal 10-15% schaffen von einem zum nächsten Job. Weil das ja, die wissen das ja nicht. Und du kannst das ja ausnutzen, diese Informationsasymmetrie. Und okay, du kannst auch ein bisschen, du hast möglicherweise auch einen Wert für deinen neuen Arbeitgeber, der halt bereit ist, dann mehr für dich zu bezahlen, weil gerade ein Projekt drängt und man jemanden mit deinen Skills braucht, die im alten Unternehmen nicht gebraucht wurden. Deswegen sage ich immer jungen Menschen, ja, Jobhop auf jeden Fall. Ich habe keinen Job länger als 2,5 Jahre gehabt nach meiner Doktorarbeit.
So viel.
Und ich habe mit einem Jobwechsel mein Gehalt fast verdoppelt. Mit einem Wechsel. Einfach weil ich in dem Moment scheinbar mit meinen Fähigkeiten für dieses Unternehmen so viel wert war. Ich hab viel weniger gefordert damals, das war auch abgefahren. Ich hatte halt wirklich so irgendwie, ich dachte, ich bin krass, weil ich 20% mehr als mein davoriges Gehalt gefordert habe, was ja schon richtig viel ist, wenn man das schafft, ja. Und dann haben die einfach mir irgendwie 48% mehr angeboten. Das muss man sich auch mal reinziehen. Ich habe gesagt so ein X und die haben dann gesagt, ah nee, also wir sehen eher Y. Und ich habe dann auch angerufen, ich habe gesagt, ist euch aufgefallen, dass das mehr ist, als ich gefordert habe? Das habe ich als Ökonom überhaupt nicht verstanden. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, es gibt einerseits ein paar regulative Gründe, warum wir das machen müssen, weil du bist promoviert und wir dürfen dich nicht unter, laut Betriebsrat und Co., nicht unter einer gewissen Range bezahlen. Und auf der anderen Seite ist das Projekt halt super wichtig und wir glauben, dass du das da rocken kannst. Und deswegen habe ich meine Familie angerufen und haben gesagt, ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist, aber das ist gerade passiert. So und alles so, hä? Ja. Und das meine ich. Diese Reflexion, die findet halt gar nicht statt. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Ältere, als jetzt die jungen Menschen, viel mehr unterstützen und sagen, ja geil, dass du das hier machst. Ey, übrigens, wenn du das forderst und wir das zahlen können, sei dir sicher, hier ist auch nicht Pause so. Also hier gibt's auch richtig was zu tun, ne? Also das ist schon auch eine Miete deiner Arbeitskraft hier, ne? Es ist jetzt nicht so, dass du hier die ganze Zeit auf der faulen Haut liegen kannst. Deswegen verdienst du auch gut und es ist auch eine gute Sache. Und wenn dir das irgendwie nicht mehr passt, musst du halt gehen oder wir müssen eine andere Lösung finden. So, ne? Ja. Die Klarheit, die ist auch wichtig. Finde ich auch nicht falsch, ja? Aber es ist halt, ja, diese mangelnde Reflexion überhaupt, das ist ja nur ein Thema, bei dem das auftritt. Aber überhaupt wäre es, glaube ich, für ganz HR in mindestens im deutschsprachigen Raum eine sinnvolle Geisteshaltung, wenn man, egal welches Thema einem präsentiert wird, immer erstmal sagt, ist das wirklich so? Das ist so einfach. Egal, was dir präsentiert wird. Da kommt einer rein und sagt, du kannst, wie sagt Tim Verhoeven heute Morgen, irgendwie Hand ablesen, irgendwie hat er so einen Punkt gemacht, ja. Irgendwie personalwirtschaftliche Sachen an den Händen von Menschen ablesen, so. Da kommt einer rein und dann, ich meine, das ist jetzt easy, dass jeder halbwegs Begabte da sagen würde, ja, ist das sinnvoll, macht das, ist das wirklich so, ja. Aber bei den Generationensachen, das empirisch gesehen, und nur um das mal klar festzuhalten, finden wir in großen Meta-Analysen keine stabilen Generationsunterschiede mit Blick auf Werthaltungen gegenüber Arbeit. Finden wir nicht. Es gibt's nicht. Ja. Gibt's nicht. Es mag in komischen Umfragen, die nicht sauber methodisch aufgesetzt sein, rauskommen. So, das heißt, eigentlich gibt es keinen wirklichen Generationseffekt. So, also müssten alle eigentlich sagen, stimmt das denn wirklich? Ja. Und müssten mal in die Wissenschaft gucken oder sich mit Expertinnen und Experten unterhalten. Und wenn dann, ich bin der Erste, schwöre ich euch, ich bin der Erste, der dazu postet, wenn eine Meta-Analyse rauskommt, die Generationsunterschiede findet, poste ich sofort und sage, hey, Update. Ja, bisher dachten wir nein, jetzt haben wir rausgefunden, doch.
Ja, gut.
So läuft das halt.
Wer liest denn schon wissenschaftliche Artikel, aber ja.
Wir.
Ich mag dein Plädoyer sehr, weil es einfach sehr viele Themen öffnet. Zum einen einfach sagt, Generationen sind Quatsch. Stell viele Fragen, reflektier dich selbst, aber vor allem auch mach den jungen Leuten auch Mut, dass der Weg eigentlich richtig ist. Sei nicht neidisch, dass die jetzt mehr verdienen, weil einfach die Gehälter raufgegangen sind im Schnitt und dass die vielleicht auch andere Ansprüche haben, sondern sprich mit denen und sag, was eine gute Idee ist, um die progressiv zu entwickeln, zu mehr Sicherheit im Leben. Das ist einfach so. Meine Eingangsfrage war ja eigentlich auch zu sagen, warum redet eigentlich warum redet man so wenig mit denen? Und das steckt für mich auch so ein bisschen unten drunter, wenn man drüber nachdenkt als Firma, was kann ich tun, um die Gen Z vermeintlich besser zu attraktivieren für mich als Unternehmen, wäre für mich der erste Schritt, mit der Gen Z im eigenen Unternehmen einfach mal gesprochen zu haben. Und das wird einfach häufig ausgelassen, sondern man macht sich dann irgendwelche Trainings. Die Frage, die ich an dich habe, Daniel, wie kann man es denn besser machen? Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was doof ist, aber was hilft uns eigentlich, um mit den Generationen eigentlich besser umzugehen? Ich spreche mal das Wort Hyperpersonalisierung an. Das ist, glaube ich, etwas, wo du zustehst und sagst, das kann man besser machen. Und erzähl uns ein bisschen deine Sicht auf die Dinge in der Richtung.
Recruiting ist oft teuer und unflexibel. Und oft einfach nur mühsam. Kennst du, oder? Mit StepStone All Jobs gibt's jetzt ein Komplettpaket, das diesen Aufwand endlich schlau löst. Ein Jahrespaket, mit dem du alle deine Stellen online hast, solange bis sie besetzt sind. Keine Einzelbuchung mehr, kein Nachschieben mehr, kein Chaos mehr. Und das Beste, bis zu 75% weniger Kosten pro Bewerbung. Volle Transparenz, volle Planungssicherheit, das ist Recruiting, wie es sein sollte. Einfach, klar, planbar. Klingt interessant? Dann schau vorbei unter stepstone.de/alljobs oder klick auf den Link in den Shownotes.
Ja, danke dir, weil die Frage ist natürlich super wichtig und auch die Reflexion, dass man was anbietet, dass man es dann besser macht. Meckern können alle, ne? Da sind wir nicht keine Ausnahmen, können wir auch ganz gut. Für mich ist wirklich dieser Gedankenshift, dass man sagt, okay, das ist nicht die Gen Z, sondern das ist eine Gruppe junger Menschen. Und dann gucke ich auch nicht genau aufs Geburtsjahr oder sowas, sondern es ist einfach eine Gruppe junger Menschen. Und diese Gruppe junger Menschen, die ist vielseitig. Und dennoch mag es gewisse Muster geben, dass bestimmte Menschen gerne von zu Hause aus arbeiten, dass bestimmte Menschen gerne von so Hybrid arbeiten, also ab und zu mal von zu Hause, und dass bestimmte Menschen, weil sie zum Beispiel neu im Arbeitsleben sind und einfach mal mitkriegen wollen, wie Büro funktioniert, ja, und wie das eigentlich alles so ist als Arbeitsort, an dem man vielleicht noch nie war vorher, ja, die wollen gerne 5 Tage die Woche ins Büro kommen. Und andere sagen, ich will gerne voll ins Büro kommen, aber ich möchte nur 4 Tage. Ja. Und jedes Mal hinter diesen Präferenzen, wie ich sie nenne, verbirgt sich wahrscheinlich nicht nur eine Person, ja, sondern eine Gruppe von Personen. Aber diese Gruppe ist über die Präferenzen hinweg nicht stabil. Das heißt, ich zum Beispiel bin jemand, der mag sehr viel Flexibilität. Ich gehe aber gerne so ungefähr 2 Tage die Woche, 2 bis 3 Tage die Woche ins Büro. Ja. Ich brauche aber zum Beispiel nicht unbedingt eine Kernarbeitszeit. Ja. Dafür brauche ich aber einen Kernarbeitsbeginn, dass ich nicht vor einer bestimmten Uhrzeit erreichbar sein muss, weil ich morgens hier mit den Kindern ziemlich viel zu tun habe. Und bis ich da arbeitsfähig bin, dauert eben länger als vielleicht bei anderen Menschen. Und dann kann ich aber gerne lange arbeiten, habe ich gar kein Problem mit. Oder auch ohne Mittagspause hier und da mal oder wie auch immer. Ja, aber ich möchte selber entscheiden. Aber allein an dem, was ich jetzt gesagt habe, und ich habe mich geheim zu den jungen Menschen gezählt, das war mein Trick, aber gut.
Keinem aufgefallen.
Kannst du mal genau, Jedi Mind Trick Move. Der Punkt ist, ich habe jetzt schon ganz viele Präferenzen geäußert, ja, darüber. Und das muss man eigentlich erfahren. Und da kann man Daten, Befragungen, aber auch zur Auswertung dann eben künstliche Intelligenz. In diesem Fall wäre es wahrscheinlich so eine Art Cluster-Analyse oder sowas, ja, wo man versucht, Cluster von Präferenzen zu identifizieren in den Daten, die man hat. Das können tatsächlich Verhaltensdaten sein, also wer kommt wie oft tatsächlich ins Büro. Aber das können auch Einstellungsdaten sein, also aus Befragungen, einfach geäußerte Meinungen oder dergleichen. Und mit generativer KI ist es jetzt auch viel leichter, zum Beispiel offene Antworten in Befragungen zu analysieren, semantisch, ja, und sich die Inhalte in verschiedene wieder Topic Models heißt das dann oder Topic Modeling. Da kann man sich verschiedene Themen ausgeben lassen, die besonders häufig von größeren Gruppen angesprochen werden. Ohne dass man jetzt unbedingt guckt, ist diese Gruppe jetzt, besteht die nur aus jungen Menschen oder so, sondern man fasst diese Gruppe anhand der Präferenz zusammen und sagt, das sind die, die hohe Flexibilität wollen. Das sind die, die immer ins Büro wollen. Das sind die, die einen Dienstwagen wollen. Und ich greife das jetzt wild raus, ja. Aber so muss man eigentlich damit umgehen. Und dann entlang dieser Präferenzgruppen, da muss man dann HR-Policies machen. Da muss man dann seine Strategie aufstellen und sagen, okay, wenn wir jetzt eine Gruppe von Menschen haben, die wollen gar nicht ins Büro, eine Gruppe von Menschen, die wollen ab und zu ins Büro, eine Gruppe von Menschen, die wollen immer ins Büro. Wie kriegen wir das denn hin, dass wir unsere Zusammenarbeit, unsere Kooperation sinnvoll organisieren, sodass alle diese Gruppen ihren Präferenzen nachkommen können, aber trotzdem gut kooperieren können? Ja? Dasselbe stellt sich, wenn die dann noch über Zeitzonen verteilt sind in verschiedenen Ländern oder so. Ja? Und so muss man Personal eigentlich dann machen. So muss man dann HR-Management machen, dass man sich entlang dieser Präferenzgruppen personalisierte Angebote überlegt. Und Hyperpersonalisierung bedeutet nur, dass man versucht, sehr granular auf den Einzelfall zu kommen, sogar irgendwann, und zu sagen, okay, diese Person mit diesem Präferenzprofil bekommt jetzt folgende Angebote von uns, ja, und diese Person mit diesem Präferenzprofil bekommt andere Angebote von uns. Und das ist eben mit KI deutlich besser unterstützbar auf der Seite der Analyse, also des Herausfindens, welche Präferenzen man überhaupt im Unternehmen hat, und auch auf der Seite des kreativen Erfindens von Angeboten für diese verschiedenen Gruppen. An beiden Stellen kann man KI-Modelle auch nutzen.
Ich habe da eine kurze Zwischenfrage an dich. Bist du hier im Attraction-Teil oder schon im Retention-Teil? Oder beides? Also bist du
beides.
Bei beides? Okay, weil ja. Ich habe gerade überlegt, das muss ja nicht zwangsweise auf die Neuen gelten, sondern auch auf die vorhanden Richtig. Sind. Ich glaube, die vorhanden ja. sind, dann bist du stark, wie kann ich die halten und wie kann ich auf ja. die Bedürfnisse eingehen? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Wir gucken immer nur im Außen. Ja. Du hast diese ganzen Präferenzen auch intern.
Es gibt auch so ein paar Sachen, es gibt so ein paar grundlegende Präferenzen, das wissen wir aus der wissenschaftlichen Forschung, die bleiben halbwegs stabil entlang des Lebens. Und dann gibt es ganz viele Präferenzen, die sind instabil, dynamisch über den Lebenslauf. Das heißt, in dem Sinne könnte es auch sein, dass man für die Rekrutierung von Menschen, für denselben Menschen, den man mal rekrutiert hat mit dem Angebot, 10 Jahre später andere Angebote braucht. Ja, oder 5 Jahre später oder 3 Jahre später. Ja. Das heißt, das kann sich sehr schnell nach Lebensphasen eben verändern. Das heißt, du musst einerseits nach Präferenzen personalisieren und dann entlang der Lebensphasen von Menschen schauen, wie verändern sich deren Zugehörigkeiten zu diesem Präferenzprofil. Ja. Ja. Wenn plötzlich jemand entscheidet, ein Haus zu bauen zum Beispiel, ja, und es dankenswerterweise aufgrund guten Lohns auch kann, ja, dann entsteht plötzlich ein ganz anderes Sicherheitsbedürfnis mit Blick darauf, dass man gern diesen Job behalten möchte und nicht in so eine Probezeit reinrutschen möchte oder so in einem neuen Job oder vielleicht gekündigt werden will oder so, weil im Grunde über 20, 25 Jahre, manchmal 30 Jahre der Investitionsplan und der Kreditplan für Finanzierungsplan letztendlich für dieses Haus steht. Ne? Und das muss man verstehen. Jemand, der vielleicht mit einer total risikoreichen Präferenz ins Unternehmen gekommen ist, ist dann plötzlich ein Stück weit risikoabgeneigter, ja, und hat keine Lust auf irgendwelche Experimente und will vielleicht sogar 9-to-5 machen, will vielleicht sehr konzentriert arbeiten können und nicht flexibel und nicht viel reisen, ja, trifft auf junge Familien auch zu, ja, und das muss man verstehen.
Wenn ich dir so zuhöre, dann glaube ich, ist das erstmal viel Vorarbeit. Man bildet diese Cluster und dann ist es auch viel Kommunikation. Ich stelle mir das gerade vor, also gerade so große Firmen, die haben meistens sehr, sehr viele Angebote. Das ist was Gutes. Kleinere Firmen meistens weniger, die müssen dann noch nachholen und dieses Thema gut verstehen. Es ist da auch anders möglich. Aber wenn du eine große Firma bist, hast du auch viele Mitarbeitende und die haben diesen Wandel, den du angesprochen hast, in unterschiedlichen Zeitpunkten. Was ich mir jetzt vorstelle in meinem Kopf ist, an für sich bräuchtest du, wenn wir bei KI bleiben, eine KI, die regelmäßig mal jeden Mitarbeitenden fragt und sagt, was hat sich bei dir getan? Schau her, so kannst du übrigens das für dich optimal organisieren, weil das, glaube ich, im Austausch mit Führungskräften oder auch mit HR-Business-Partner, you name it, ist immer Informationsasymmetrie. Niemand kann alles wissen. Das Ding hingegen aber schon, wenn du es gut aufbaust, dann hast du eigentlich für dich den perfekten Assistenten und sagen, ich habe gerade ein Kind gekriegt oder ich habe gerade ein Haus gebaut. Was kannst du mir anbieten, wie ich mein Leben in der und der Art strukturieren kann? Oder noch besser, es fragt dich einfach. Ja?
Ja,
was hat sich verändert? Hast du daran gedacht, dass man auch selber drauf stößt? Weil häufig kommst du ja auch in eine Situation und es ist unnötig stressig, obwohl es viele Möglichkeiten gibt. Ja. Und das finde ich, glaube ich, worst case. Und ist das aus deiner Sicht schon da oder bereits möglich? Was davon?
Es ist tatsächlich bereits möglich. Es ist noch nicht verbreitet, dass man das wirklich tut. Du sprichst den wichtigsten Punkt eigentlich an. Man muss erstmal die Infrastruktur schaffen, dass man ständig von diesen Dingen erfährt. Aber auch, was auch wichtig ist, ist wieder eine Geisteshaltung als zum Beispiel HR-Business-Partnerin. Ich kann ja Hypothesen bilden darüber, wie sich eine Präferenz vielleicht verändert hat, weil ich im direkten Gespräch an der berühmten Kaffeemaschine plötzlich merke, dass ein Thema aufkommt. Bei vielleicht einer oder nur zwei Personen. Und vielleicht kommt da noch einer vorbei und sagt, boah, das sehe ich auch so. Das sind nur so drei Personen, total selektives Sample, ja. Aber du hast irgendwie erfahren, dass jetzt Thema X aufkommt und dass das irgendwie die Leute umtreibt, Angst macht. Keine Ahnung, vielleicht ist es jetzt KI und Angst vor Jobverlust oder sowas kommt auf als Thema. Und dann muss eigentlich die Geisteshaltung von einem modern denkenden, zukunftsorientierten HR-Business-Partnerin sein. Ist das ein Einzelfall oder ist das systematisch? Und dann kannst du sagen, hey, ich habe hier eine Hypothese, jetzt möchte ich Daten erheben, um zu testen, ob diese Hypothese großflächig stimmt oder ob das halt einfach nur drei Leute an der Kaffeemaschine waren. Wenn dann rauskommt, dass das nur drei Leute an der Kaffeemaschine waren, dann kann ich genau zu den drei Leuten hingehen und kann mit denen auch quatschen einfach, ja, und kann für die auch Angebote finden, aber ich brauche kein systematisch aufgesetztes HR dafür. Mhm. Ja? Wenn ich rausfinde, oh, da ist was dran, das haben mehrere Menschen, vielleicht in unterschiedlichen Ländern noch und so weiter, dann muss ich mir Gedanken machen, das strategisch zu machen. Aber vorher muss ich natürlich in die Lage kommen, dass ich ein System erschaffe, das zum Beispiel regelmäßig mit den Menschen spricht, vielleicht sogar anonym, dass man nur, du willst ja eigentlich nur die Themen im ersten Schritt mal erfahren und dann könntest du so eine Art freiwillige Identifikationslogik da reinbauen. Das heißt, wenn ein Thema aufkommt, an dem du stark genug interessiert bist, dann kannst du über die KI die Menschen anonym adressieren, die sich zu dem Thema geäußert haben, ihnen eine Nachricht schreiben und sagen, hey, wir wollen uns gerne darum kümmern. Problem ist, die KI hält euch anonym. Wir wissen gar nicht, wer ihr seid. Mhm. Wer von euch möchte sich freiwillig zu erkennen geben, dass ihr dieses Thema habt? Und wir würden gerne mit euch daran arbeiten, eine Lösung zu finden. So. Dann hast du in der Erfassung der Daten Anonymisierung gegeben. Mhm. Ja? Und nur auf Wunsch und expliziten Consent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren sie sich als diejenigen, die hinter diesen Daten stehen. Und du kannst mit ihnen arbeiten. Ja? Das ist eigentlich ein sehr kluges System, denke ich, wenn man es so aufsetzen würde. Und muss man allerdings dann tun. Und in dieses System müssen sowohl Survey-Daten als auch Verhaltensdaten reinfließen. Und zwar Verhaltensdaten. Nicht, dass jetzt einer hier Angst kriegt. Es geht hier nicht um den gläsernen Mitarbeiter oder so. Mhm. Sondern es geht darum, mitzubekommen, wenn plötzlich eine große Anzahl von Menschen am Wochenende anfängt, E-Mails zu schreiben. Und vorher war das nie so. Ja? Und plötzlich ist das so. Man sieht plötzlich, nimmt das zu. So. Mhm. Dann muss man gar nicht wissen, wer diese E-Mails schreibt. Man muss nur wissen, das nimmt zu. Und dann kann man auch hier wieder sagen, okay, lasst uns mit allen nötigen Gremien sprechen. Wir sehen hier eine Zunahme an Wochenend-E-Mails. Wir wollen das nicht. Wir wollen, dass die Menschen sich erholen können. Ja, hier haben wir möglicherweise ein Problem. Lieber Betriebsrat, lasst uns mal zusammen, wie können wir das denn lösen? So, und dann fängt man an zu arbeiten. In der Erhebung können die Daten anonym bleiben erstmal. Du willst ja nur wissen, dass das Problem existiert. Du willst nicht wissen, wer das Problem hat im ersten Schritt. Ja. Wenn du personalisieren willst am Ende, musst du es identifizieren können.
Ja, das verstehe ich. Ich glaube, da herrscht noch diese große Skepsis und auch die mangelnde Fähigkeit, vielleicht auch das Potenzial zu erkennen, wenn man Daten nicht als was Schlechtes wahrnimmt, gerade solche Daten, sondern als was Positives dreht. Wenn man sagt, ich verstehe das Thema und da wird es auch viel Kinkerlitzchen mitgetrieben, was du nicht willst, wenn du da nicht gut die Hand drauf hast.
Ja, genau.
Wenn du aber als starke HR sagst, wir wollen jetzt etwas schaffen, den Arbeitsplatz der Zukunft, wo Menschen flexibel Themen angehen können und wir euch unterstützen können, wenn viel los ist oder wenn ihr eure Lebensphasen ändert, dann finde ich, hat das ein Framing, was schon sehr positiv ist. Und mir gefällt auch nicht dieser Gedanke, dass es immer nur negativ ausgelegt wird, weil ja. Ich glaube, in die Zukunft gedacht, müssen wir uns damit abfinden, dass wahrscheinlich wir an der Seite alle was haben, was Daten für uns mitverarbeitet und sie snackable und easy und relevant filtert und sagt, das ist jetzt gerade für dich, da solltest du genauer hingucken. Das ist eine Herausforderung, das aufzusetzen, weil, das muss ich dir nicht sagen, jede Datensatz ist immer ein bisschen gebiased, das muss man irgendwie wissen und klarkommen, das müssen andere besser können, also ich nicht, aber ich weiß, dass es so ist. Ich sehe da so viel Potenzial hinter, Menschen zu begleiten während der Arbeitszeit und auch drumherum in einem Modell, was wirklich sehr gut ist. Und wenn ich jetzt wieder auf meinen Kern oder mein Herzensthema Talent Acquisition komme, wenn du das bei dir gut auf die Reihe gekriegt hast, dann kannst du nach außen auch Hyperpersonalisierung in der Ansprache machen. Du ja. kannst für dich in der Welt für den gleichen Buchhalter in Job sehr viele unterschiedliche Gruppen ansprechen, die unabhängig von Generationen ein aktuelles Cluster ansprechen und durch die Hyperpersonalisierung kannst du ja auch immer leichter da differenzieren. Also der eine liest für den genau gleichen Job diese Stellenanzeige mit dem Fokus, weil das eben genauso möglich ist, gerade 9-to-5-Job als Beispiel, während jemand anderes genau den gleichen Job liest und da ist ja. ganz viel Remote möglich, weil es lässt sich im Team gut verbinden oder. Und so kannst ja. du, erweiterst du ja deine bewerbende Flut um Unmengen, weil du schaffst, deinen Job nicht mehr als ein starres System zu sehen, sondern schaffst die Differenzierung, die auch in deinem eigenen Team passiert, nach außen leichter zu transportieren.
Und alles andere wird auch egal. Also wie alt jemand ist, welches Geschlecht jemand hat, wo jemand herkommt, völlig egal. Wenn die Präferenzen alignen, dann passt das. Let's go. Und wenn du dann vielleicht überrascht bist, dass die Person, die in der anonymen Interaktion so jung gewirkt hat, dann schon was älter ist, wenn sie zum Interview kommt, ist doch egal. Let's go. Offensichtlich eine Passung da.
Das ist doch das Geile dann, oder? Das ist super wichtig. Das öffnet dir ja plötzlich auch die Augen zu deinen eigenen irgendwie Vorurteilen, die du hast. Und plötzlich, mir ist das auch schon passiert. Neuer Kollege, virtueller Call, spricht, klingt total jung und erzählt dann von sich, stellt sich vor, ich bin Mitte 50. Ich gucke, was passt irgendwie gar nicht zusammen. Und das ist genau das, was dir im Hinterkopf passiert. Und ich finde das, da ist so viel Potenzial hinter, wenn man es positiv auslegt für alle. Also nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Mitarbeiter, also für arbeitsfähige Menschen gerade, weil die Zukunft kann wundervoll sein, wenn wir sie positiv auslegen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns dort nicht trauen. Ist es, wie erlebst du das? Ist das nur etwas, was wir in der Dachregion, gerade in Deutschland, German Angst, kriegst du da was mit, was über die eigenen Grenzen hinausgeht, wo wir schon viel weiter sind?
Ich glaube wirklich, dass es wieder diese Art von Signaling ist. Also die Gruppe derer, die wirklich was verändern wollen dann damit und die wirklich Arbeit besser machen wollen und das nicht nur ein Slogan ist, die ist, glaube ich, kleiner, als wir denken. Und dann kommt noch die Gruppe, die das wollen, aber nicht dürfen oder können. Ja, die ist auch riesig, ja. Und die bleibt dann zurückhaltend und die warten auf den opportunen Moment, bis dann irgendwie jemand mit Macht sagt, wir müssten doch eigentlich mal. Und dann holen die das aus der Schublade. Wenn sie klug sind, haben sie schon vorbereitet. Ja? Das ist für mich wirklich ein ganz entscheidender Punkt, ist, jegliche Form von Labels wegzulassen. Und Generation ist ein Label. Und zu versuchen, einfach das beste Match für die offene Stelle zu finden. Und dann auch das beste Match beizubehalten. Und diese Match-Quality, die Bedingungen dafür, die mögen sich im Arbeitsverhältnis, im Verlauf eines Arbeitsverhältnisses verändern. Und das ist nicht dasselbe, wenn man rekrutiert wurde, dann 5 Jahre später. Und das muss man, glaube ich, verstehen, dass man da adaptiv bleibt und dass man eigentlich nie, das ist ja das Tolle daran, wenn HR-BusinesspartnerInnen jetzt zuhören und RekrutiererInnen jetzt zuhören, dann muss ihnen darüber doch eigentlich sofort klar werden, das ist eine never ending story. Das bedeutet auch, du hast immer einen Job. Das wird in diese emotionale Feinheit, die notwendig ist, um wirklich zu verstehen, in welcher Lebensphase sich ein Mensch gerade befindet, emotional, was das bedeutet. Also ich mache das, weil es bei mir noch sehr präsent ist, einfach mit den 3 Kindern oft am Elternwerden fest. Ich habe mir in der Minute vor der Geburt meines ersten Kindes nicht annähernd vorstellen können, wie krass emotional gebunden ich zu diesem kleinen Mensch sein werde. Ich habe Geschichten darüber gehört. Ich konnte mir das einreden, aber gefühlt habe ich das doch nicht. In dem Moment, wo ich plötzlich dieses Menschlein in der Hand gehalten habe, habe ich gedacht, ach du Heilige, das ist ja komplett weltenverschiebend. Ich habe jetzt ab sofort, ist mir komplett egal, was die Menschen auf der Arbeit von mir wollen, wenn dieses Menschlein was von mir will. Das war bis vor einer Minute anders. Da ist einfach nur der Sekundenzeiger umgetackert, dann war der Geburtszeitpunkt, da habe ich gedacht, oh mein Gott. Und das wird eine Maschine, aus allen gelernten Texten im Internet ein ChatGPT und Co. niemals wirklich verstehen, dass wir eine Maschine nicht nachempfinden können. Und deswegen wird eine Maschine auch keine bis ins Ultimative adäquate Personalpolitik vorschlagen können, weil sie nicht versteht, wie profund diese Lebenssituation ist. Und davon gibt's nicht nur diese. Davon gibt's ganz viele Lebenssituationen da draußen, die im Guten oder Schlechten eine so profunde emotionale Verschiebung auslösen. Und wenn du zumindest die mal verstehen kannst, von Mensch zu Mensch, ja, an der Kaffeemaschine, im Büro, dann verstehst du das. Dann hast du das drauf. Dann kannst du gerne mit KI unterstützt eine tolle Arbeitswelt schaffen. Aber das musst du verstanden haben.
Ein wundervolles Plädoyer, muss ich gestehen. Wenn ich so ein bisschen auf die Zeit gucke, wir haben unfassbar viele Themen angefasst und jeder, der den Podcast hört, weiß, dass es gerade mir wichtig ist, für alle, die jetzt zugehört haben, was kann ich morgen eigentlich anders machen? Aus meiner Sicht zum Thema Gen Z, legt dieses Label ab. Es existiert nicht. Denkt in Lebenszyklen. Fragt die Leute, was die beschäftigt. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wenn ihr wirklich die vermeintliche Gen Z besser ansprechen wollt in eurem Unternehmen, sprecht mit denen und macht eure Stellenanzeigen, weil das ist der Punkt, wo sie starten, relevant für sie. Punkt. Das ist so einfach, wie es ist. Seid da mutig. Und der letzte Punkt, und der ist viel, viel komplexer, aber startet, wenn ihr es nicht schon habt, intensiver darüber nachzudenken, wie ihr KI und Large Language Modeling in euer Leben mit reinkriegt, weil es wird nicht weggehen, weil es hat viel Potenzial und jeder kleine Schritt hilft. Und ich glaube, darüber können wir noch 2-5 Folgen drauf machen. Wir wären immer noch nicht fertig.
Gerne.
Aber
gerne. Daniel, hast du super zusammengefasst. Das wär's. Ja.
Wir haben am Ende eine letzte Frage an dich und danach machen wir den Sack zu. Und die Frage ist eine Recruiting-Frage aus der Hölle und du darfst spontan antworten. Lieber Daniel, wenn du ein Verkehrsmittel wärst, welches Verkehrsmittel wäre es und warum?
Ich glaube, ich wäre ein Bus, so ein Linienbus. So, weißt du, so, ich fahre immer meine Route da so. Ich freue mich über die verschiedenen Menschen, die zusteigen, aussteigen, die ich transportieren kann, denen ich helfen kann. So, das wäre so mein Ding. Ich wäre so ein Bus, glaube ich. Ja. Geile Frage. Ich hoffe, dass sowas niemals gestellt wird in professionellen Recruiting.
Das war's für heute bei Recruiting Basics. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier gerne unseren Kanal und lass uns eine Bewertung da.
Alle Links und Infos zur Folge findest du wie immer in unseren Shownotes. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Deine Recruiting Basic Boys.